Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit dem neuen Roman der Pulitzer-Preisträgerin Jhumpa Lahiri. Außerdem ein Blick in die unabhängige österreichische Literaturszene. Eine gute Woche vor Eröffnung der 44. Tage der deutschsprachigen Literatur. Wo auch sie lesen wird, Lydia Haider. Jetzt bereits sind neue Gedichte der Autorin erschienen. Wort des lebendigen Gottes werden praktizierende KatholikInnen ergänzen wollen, aber Wort des lebendigen Rottens nennt die Österreicherin ihren Band. 88 Gesänge zur Austreibung finden sich darin. In Dramaturgie und Vokabular orientieren sie sich an der christlichen Messfeier, aber bei Lydia Haider werden die christlichen Floskeln zu Halleluja, du Trottel oder Der Grind sei mit dir, du Schirche Sau. Ich habe die Autorin gefragt, wer denn damit angerufen oder ausgetrieben werden soll.
Eigentlich alle und eigentlich auch niemand. Also diese Gesänge sind ja einerseits sehr nahe an der eigentlichen Messe dran, aber eigentlich sind sie noch viel eher die Messe selbst eigentlich und die Realität. Und wer auch immer sich damit angesprochen fühlt, soll sich angesprochen fühlen. Man weiß ja auch nicht wirklich, wer hier spricht. Ob das dann wieder alle sind oder niemand, genauso ist mit denen, die da gemeint sind damit.
Und in der Gemeinde sitzen darf auch, wer sich angesprochen fühlt?
Ja, freilich. Niemand wird ausgeschlossen.
Diese spezielle Messfeier transportiert für mich aber trotzdem eine starke Ablehnung, fast schon so ein Hass auf diesen christlichen Ritus in seiner ursprünglichen Form und auch einen Hass oder eine Verachtung auch der Anhänger der christlichen Religion. Das heißt beispielsweise, in den Arsch sollt ihr euch schämen auf Knien und hierzu den Boden mit eurer Zunge aufwischen in Urbi und Orbi. Nun sind sie 1985 geboren in Oberösterreich aufgewachsen. Kommt daher, kommt aus so einer eigenen Erfahrung diese Verachtung der katholischen Kirche?
Also erstmals, es ist überhaupt keine Verachtung der katholischen Kirche, ganz im Gegenteil. Verachtet werden da nur jene, die dieses wahre Glauben und diesen Weg zum wahren Glauben nicht verstanden haben. Also es sollen ja die, die den Boden mit Zungen aufwischen, die das noch immer nicht verstanden haben, wie katholisch Österreich ist und wie sehr und wie nahe man da gehen muss. Also jetzt absolut keine Verachtung, sondern einfach nur ganz ein Naherücken, ein noch mehr, vielleicht ja eben sogar mit dem Kopf und mit den Zungen ganz nahe ranrücken an die eigentliche Sache. Da ist gar nichts an Hass drinnen.
Und dieses Naherücken geht ja in einem ihrer Gesänge bis zu einem Einverleiben im wahrsten Sinne des Wortes. Da heißt es, ich bin Hostie, ich bin Messwein. Ist das nicht doch so eine Art Größenwahn, der da mitschwingt?
Dieses Ich bin, das kommt ja, das kennt man vielleicht in Deutschland nicht, von einer TV-Reportage, Du bist, was du isst. Und das gab es jahrelang in Österreich und gibt es vielleicht noch immer, ich habe das gar nicht mehr mitverfolgt, wo es darum geht, dass der Mensch zu dem wird, was er isst und deswegen auch Du bist, was du isst und in diesem Fall dann transportiert auf eine Person, möglicherweise ein Pfarrer oder ein Prediger, Priester, was auch immer, oder es kann dann auch eigentlich jeder sein, das nachzuspielen, was diese Person dann geworden ist oder ist.
Welche Bedeutung hat denn bei diesen Traditionen und Rollenbilder, die Sie aufrufen, die Sprache für Sie?
Das ist immer das Wesentlichste und das Eigentliche, die Sprache. Dieses mit der Sprache etwas tun, aber auch vielleicht gegen die Sprache, gegen sie zu arbeiten. Und aber auch mit der ganzen Bandbreite. Da passt das Wort Einverleiben wieder. Sowohl biblische oder Nazisprache oder die Sprache des Volkes, Jugendslang. Alles, was da ist, einfach mit einzubeziehen und zu verwurschen, wenn man so will.
Nun sind Sie bekannt für provokative Texte, für laute Texte auch. Sie sind vor allem in Österreich auch bekannt für Ihr politisches, für Ihr feministisches Engagement. Kann der Kampf gegen das Patriarchat, wie Sie ihn ausrufen, kann der auch leise sein und versöhnliche Töne anschlagen oder ist dafür gerade keine Zeit?
Auf jeden Fall kann er auch leise sein. Es gibt ja jede Menge Kolleginnen, Kollegen, die das auf ganz andere Art tun und die es genauso braucht. Oder auch die Wissenschaft tut das ja auch auf ganz anderer Ebene. Ich denke, es braucht nicht nur in dieser Zeit, es braucht es ja schon seit Anbeginn, seit man einfach mit Unterdrückungsmechanismen arbeitet. Seither braucht die Leisen, die Mittleren und die Lauten, alle gleichermaßen in einem Kampf gegen diese Strukturen. Und ist auch nicht zu bewerten, sondern wir brauchen uns alle gegenseitig.
Sie lesen kommende Woche bei den 44. Tagen der deutschsprachigen Literatur auf Einladung der Jurorin und Lyrikerin Nora Gomringer. Dort müssen Sie laut Statuten einen Prosatext vorlesen. Darf man aber trotzdem einen ähnlichen Gestus oder vielleicht ein paar Fragmente aus den Gesängen aus Wort des lebendigen Rottens erwarten?
Ja, möglicherweise schon. Mein Bruder hat den Text, den ich dort lesen werde, oder der dort ausgestrahlt wird, muss man jetzt so sagen, gelesen und hat gemeint, das ist sowas wie ein Medley aller meiner Texte bisher. Also es ist natürlich ein Prosatext, aber auch mit Phrasen aus Wort des lebendigen Rottens rein verwoben, aber auch in dieser Bedeutung eines Prosatextes dann wieder auch umgewertet, wenn man das so sagen kann.
Wir sind gespannt auf den Beitrag der österreichischen Autorin Lydia Haider. Er ist bereits aufgezeichnet, ebenso wie die Lesungen der 13 anderen AutorInnen, die ab Donnerstag kommender Woche unter anderem um den Ingeborg-Bachmann-Preis um die Wette lesen. Jetzt schon von Lydia Haider zu lesen ist ihr Gedichtband Wort des lebendigen Rottens, Gesänge zur Austreibung, gerade erschienen bei der Parasitenpresse in Köln. Die Pulitzer-Preisträgerin Jhumpa Lahiri ist Sprachnomadin. Als Tochter indischer Eltern in London geboren, wuchs sie im US-amerikanischen Rhode Island auf und zog Anfang der 2000er Jahre nach Rom. Die italienische Sprache habe sie ihr ganzes Leben über fasziniert, sagt Lahiri, und zwar so sehr, dass sie 2018 ihren ersten Roman in dieser Sprache verfasste. Dove mi trovo heißt er auf Italienisch, wo ich mich finde, auf Deutsch, und Julia Friese hat ihn gelesen.
Ihren Namen kennt man nicht. Man weiß nur, sie ist in ihren 40ern und lebt allein in Italien, in ihrer Geburtsstadt, die sie noch nie verlassen hat. In 46 Episoden begleitet man sie, mal allein in die Bar, mal an das Meer oder in den Supermarkt. Jeder Ort wird zu einem Brotkrumen, einer Spur ihrer Existenz. Wo ich mich finde, heißt Jhumpa Lahiris 2018 in Italien erschienener Roman auf Deutsch. Das Wo bleibt in den vielen kurzen Episoden immer vage. Ein Ort ist der Erzählerin nur Kontrast zum Selbst, mit dessen Hilfe sich die eigene Einsamkeit ausstellen lässt. Denn wo sie sich auch findet, ist sie meist nicht mehr als anwesend. Selten nimmt sie am Geschehen in ihrer Umgebung teil. Und wenn sie es tut, erschreckt sie sich und sehnt sich weg. Lieber beobachtet sie ihr Leben, das sie beschreibt wie ihr Büro.
Es bleibt eine Transitzone. Ich werde hier drinnen einfach nicht heimisch. Meine Kollegen neigen dazu, mich zu ignorieren. Und ich ignoriere sie. Vielleicht finden sie mich kratzbürstig, abweisend, wer weiß. Wir sind dazu gezwungen, Büronachbarn zu sein, immer anwesend. Und trotzdem fühle ich mich am Rand von allem.
Jhumpa Lahiri widmet sich immer wieder den Themen Entwurzelung und Fremdsein, im eigenen Land, im eigenen Leben. Die Erzählerin von Wo ich mich finde, beschreibt die Unmöglichkeit, als Mensch kein Fremdkörper zu sein. Die anderen bleiben immer das andere. Da ist eine Glasscheibe zwischen ihr und der Außenwelt, ein Misstrauen. Für Lahiris Protagonistin ist die notwendige körperliche Isolation nichts, was alle Menschen eint. Sie wähnt sich alleine außen vor, während alle anderen eine Einheit bilden. So scheinen ja auch andere, die ebenfalls allein sind, mehr in der Welt zu Hause zu sein als sie selbst.
Sie schließt die Augen und streckt sich auf der Bank aus, ohne Notiz von mir zu nehmen. So liegt sie eine Weile da. Auf dem Rücken mit geschlossenen Augen. Und damit beginnt dieser Raum zu leben. Sie beherrscht ihn. Sie hat die Schwelle überschritten, die ich stets respektiere.
Lebt man völlig auf sich selbst konzentriert, verändern sich die Maßstäbe. Das Allerkleinste wird zum Allergrößten und der Kauf einer Theaterkarte zum Wagnis, ja, zum blinden Wetten auf die Zukunft. Wird sie am Vorstellungstag auch wirklich in Stimmung sein, in das Theater zu gehen? Auch der Besuch einer entfernten Freundin und ihrem Mann birgt Risiken. Wird ein Mann Marmeladenflecken in dem Buch hinterlassen, das er aus ihrem Regal gezogen hat? Gleich mehrere Male beschreibt die Erzählerin, wie sie Sonne auf ihrem Pullover oder der Haut wahrnimmt. Es sind Sätze, die in aller Wohligkeit einen Mangel beschreiben. Mangel an Nähe. Einmal die Woche geht die Protagonistin schwimmen. Sie mag es, im Wasser zu sein. Es nimmt den Körper spürbarer auf, als Luft es kann. In der feuchten Umkleidekabine lauscht sie den Stimmen der anderen Frauen.
Heute teilte eine 80-jährige Dame, die viermal in der Woche zum Schwimmen kommt, eine Erinnerung mit uns, die uns beeindruckt. Sie hat Angst vor dem Meer, weil sie als junges Mädchen von einer großen Welle erfasst wurde. Ich wäre fast ertrunken, sagt sie und kann es immer noch nicht glauben. Als ich auf den Sand geschleudert wurde, kam mir Wasser aus der Nase, dem Mund, den Ohren, meine Arme waren aufgeschürft. Sie war mit einer Tante geschwommen, die sie an der Hand nahm, als sie sah, wie sie sich vor der Welt fürchtete. Aber dieser menschliche Anker hatte sie am Ende nur noch mehr verletzt. Es wäre besser gewesen, allein unterzutauchen.
Jhumpa Lahiris Protagonistin möchte nicht mit anderen leben. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass Leben mit anderen schmerzhaft ist. In ihrer Umwelt findet sie immer wieder Beweise für diese These. So verfolgt sie das befreundete Paar, während es streitet. Durch ihre Augen wird die banale Auseinandersetzung zur gewaltigen Unruhe. Wer oder was hat die Protagonistin einst so verletzt, dass sie sich in einen Kokon aus Ritualen zurückzieht? Immer wieder wird eine sperrige Mutter erwähnt, die sie als Kind scharf angriff und sich in Wutanfällen über sie entlud. Auf dem Friedhof wendet sich die Erzählerin mit einer so kenntnisreichen wie poetischen Rede an ihren dort beerdigten Vater.
Ich finde dich im Herzen der Stadt, umgeben von Toten, ausgestellten Seelen in Reih und Glied wie die Schalter bei der Post. Du warst schon immer in deiner Nische. Du hast dich von anderen losgelöst und in deinem Reich gelebt. Wie könnte ich mich je an jemand anderen binden, wo ich doch auch nach deinem Tod noch immer bemüht bin, den Raum zwischen dir und meiner Mutter zu füllen, der Frau, mit der du unerklärlicherweise entschieden hast, dein ganzes Leben zu verbringen und eine Tochter zu haben.
Die in den USA lebende Pulitzer-Preisträgerin Lahiri schrieb »Wo ich mich finde« nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Italien als ihren ersten Roman in italienischer Sprache. Die Sätze sind etwas kürzer als in ihren englischsprachigen Werken, an Schönheit büßen sie nichts ein. Lahiri schreibt scheinbar simpel, entwickelt mit simplen Sätzen aber eine lange nachwirkende Stimmung. Nur selten lesen sich die Einsamkeitsschilderungen aus »Wo ich mich finde« wie ein kalter Durchzug, in dem Menschen zu scharfkantigen Wesen werden. Die meisten Episoden sind von wunderbarer, modrig-feuchter Melancholie. Die Protagonistin wirkt angenehm eigen, aber nie lamoyant. Man folgt ihr nur zu gern in ein Schreibwarengeschäft, hört man doch beim Lesen das dortige Papier leise knistern und empfindet die Gewalt beinahe am eigenen Körper, wenn aus dem Schreibwarengeschäft unvermittelt ein touristischer Kofferladen wird. Insgesamt ist, wo ich mich finde, eine feingliedrige Beobachtung des Lebens. Man ist beständig auf Durchreise, wenn man sich auch noch so sehr bemüht zu bleiben. So ist man dann auch durchaus perplex, wenn der Roman schon nach 160 Seiten endet. Hier hatte gerade etwas begonnen. Wie kann die Autorin es wagen, Leser und Leserin genau an dieser Stelle wieder allein zu lassen?
Julia Friese über Jhumpa Lahiris Roman »Wo ich mich finde« aus dem Italienischen übersetzt von Margit Knapp und erschienen im Hamburger Rowohlt Verlag. Mehr neue Prosa präsentiert auch die deutsch-österreichische Literaturzeitschrift Idiome. Einmal jährlich erscheint sie im Klever Verlag und zwar seit 2008. Ein beachtliches Alter, wenn man bedenkt, dass Literaturzeitschriften auf dem Buchmarkt eine eher randständige Rolle einnehmen. Und doch sind die kleinen Publikationsformen entscheidend, wenn es darum geht, neue Stimmen zu entdecken und mit neuen literarischen Formen zu experimentieren. Gerade ist die 13. Ausgabe der Idiome erschienen. Mit einem der Herausgeber, mit dem Schriftsteller Florian Neuner, habe ich vor der Sendung gesprochen. Und als erstes habe ich ihn gefragt, warum er für die Idiome diesen langsamen Publikationsrhythmus von einem Jahr gewählt hat, wo sich eine Literaturzeitschrift, zumindest im Vergleich zum Buch, doch eigentlich durch ihre Schnelligkeit auszeichnet.
Die jährliche Erscheinungsweise ist die Grenze für ein Periodikum. Seltener würde also gar nicht gehen, sehr viel öfter, wäre aber wahrscheinlich auch nicht gut und in gewisser Weise problematisch. Ich kann und will mich auch nicht die ganze Zeit mit dieser Zeitschrift Jahr ein Jahr aus beschäftigen. Das ist ja letztlich auch eine unbezahlte Arbeit, die da geleistet wird. Und ich möchte auch nicht in die Situation kommen, Hefte voll bekommen zu müssen. Ich möchte sehr gut auswählen können und das ist in diesen bereits über 10 Jahren bislang gelungen. Es gab immer sehr viele interessante, gute Texte, die wir gerne gedruckt haben und wir waren bislang noch nie in der Situation, ein Heft voll bekommen zu müssen. Dann wäre es wahrscheinlich auch besser, aufzuhören.
Aber ist denn diese Aktualität oder diese vielbeschworene Gegenwärtigkeit von Gegenwartsliteratur, ist das etwas, was Sie für Ihr Heft interessiert?
Es gibt ja sehr häufig auch in dem aktuellen Heft Einblicke in größere Projekte, also sozusagen Zwischenbilanzen, wo man Einblick bekommt in Projekte, die jetzt Autorinnen und Autoren auch über längere Zeit hinweg beschäftigen. Und da ist eine Zeitschrift auch immer eine Möglichkeit, mal hineinzublicken in so ein Projekt. Ich denke aber, Literatur ist nicht dieses schnelle Medium, zu dem es durch bestimmte mediale Umgebungen heute teilweise gemacht wird. Ich denke, dass es nicht nötig ist, dass Schriftsteller jetzt der Aktualität gehorchend irgendwelche Corona-Tagebücher oder dergleichen publizieren, was uns natürlich auch schon angeboten wurde und was wir nicht machen wollen. Ich denke, es sollte schon auch die Möglichkeit geben, bei einer Printpublikation, das ist nun mal auch ein langsameres Medium, als es diese sogenannten sozialen Medien und andere digitale Verbreitungsplattformen sind, also dass man sozusagen schon innehalten sollte und sich die Dinge etwas genauer überlegen.
Es gibt ja in dem ersten Teil der Zeitschrift, in dem vor allem Essays stehen, immer wieder literaturhistorische, kanonische Referenzgrößen, die aufgerufen werden. Friederike Kretzner zum Beispiel, die begibt sich in ihrem Text von Räubern und ihren Verschleppungen auf einen Waldspaziergang, unter anderem mit Robert Walser. Dann nur ein paar Seiten weiter, und das ist ja vielleicht auch gerade das Reizvolle an so einem Publikationsformat, berichtet Erhan Altan von seinen Lyrikübersetzungen aus dem Deutschen ins Türkische und umgekehrt. Und er beschreibt diese Arbeit als einen Transferleistung, bei der er gerade auf keinen literarischen Kanon zurückgreifen kann. Wie kam denn dieser Text von Erhan Altan ins Heft?
Ja, der Hintergrund war eine Veranstaltung in Linz, wo ich in der Künstlervereinigung März die literarische Reihe März Sprachkunst programmiere. Und dort gab es einen Abend zur Poetik zwischen den Sprachen. Und Erhan Altan ist ein ganz wichtiger Vermittler der österreichischen Avantgarde-Literatur in die türkische Literatur, wo man diese Traditionen teilweise gar nicht kennt und wo er sich sozusagen als Missionar berufen fühlt, diese Impulse hineinzutragen in die türkische Literaturdebatte. Und er gehört auch zu den ganz wenigen Übersetzern, die sich mit dieser Sprachkunst beschäftigen und nicht nur irgendwelche Romane übersetzen, die übliche gehobene Unterhaltungsliteratur. Da gehört er wirklich zu einer sehr kleinen Spezies von Übersetzern, und das hat uns eben auch interessiert in diesem Zusammenhang.
In dieser Zusammenstellung für die Publikation ergeben sich manchmal so Synergien oder so Querverbindungen zwischen den einzelnen Texten, die natürlich die AutorInnen nicht intendiert haben können, aber auf die Sie natürlich als Herausgeber, der die Texte anordnet, einen gewissen Einfluss haben. Hat man solche Querverbindungen zwischen den Texten im Kopf, wenn man das Heft komponiert?
Komponieren ist sicherlich auch das richtige Stichwort. Es gibt immer eine sehr spezielle Konstellation von Texten und Autoren in jedem Heft, und es gibt immer wieder neue Stimmen und es gibt immer wieder Autoren, auf die man zum wiederholten Male stößt, und die Konstellation ist aber immer eine sehr eigene in jedem Heft. Es gibt als roten Faden immer die Frage nach Prosa als Sprachkunst, wie ich es gerne nenne, also das weite Feld von Prosa jenseits narrativer Klischees und der üblichen Romanschreiberei. Das ist ein sehr weites, auch sehr disparates Feld, das aber im Literaturbetrieb unseres Erachtens viel zu wenig Beachtung findet. Es gibt ja diverse Spezialforen und auch Zeitschriften für Lyrik. Es gibt dann natürlich eine sehr starke Präsenz der traditionellen narrativen Formen, aber wirklich die avanciertere Prosa als Sprachkunst hatte, bevor es diese Zeitschrift gab, eigentlich kein so dezidiertes Forum. Und das war ja auch der Grund, warum wir sie damals ins Leben gerufen haben.
Das sagt der Schriftsteller und Herausgeber Florian Neuner über den 13. Jahrgang der Literaturzeitschrift Idiome, Hefte für neue Prosa. Erhältlich im gut sortierten Buchhandel oder direkt beim Kleber Verlag Wien. Mit guter Sortierung geht es hier im Programm weiter bei Forschung aktuell mit zwei neuen Studien, die Effekte und Erfolg des weltweiten Corona-Lockdowns analysieren. Und für den Büchermarkt verabschiedet sich an dieser Stelle Miriam C.